Die israelische Regierung hat am Mittwoch mit der Ausdehnung der sogenannten Palästinenserverwaltung auf das gesamte Westjordanland begonnen. In einem ersten Schritt wurde den Palästinensern die Verantwortung für das Bildungswesen in der Stadt Ramallah übertragen. Während einer feierlichen Zeremonie unterzeichneten Vertreter Israels und der Palästinenser in Ramallah ein Dokument, das die Übergabe der Schulen in der Stadt an die Palästinenser regelt. Bis zum 29. August soll die palästinensische Zuständigkeit in diesem Bereich auf das gesamte Westjordanland ausgeweitet werden. Am 1. September beginnt dort das neue Schuljahr. Na prima, hatten wir gedacht, diese Meldung in der heutigen Zeitung ist gerade Anlass genug, das folgende Gespräch zu führen. Ulla Philips-Heck arbeitet mit im deutsch-israelischen Arbeitskreis für Frieden im Nahen Osten, DIAK. Im Juli war sie in Israel und in den besetzten Gebieten.
Ich habe mit einer ganzen Menge Leute gesprochen, die zum Teil an den Verhandlungen beteiligt waren, die an verantwortlicher Position irgendwo sind, aber auch eine befreundete Familie in Bejala zum Beispiel besucht, sodass ich schon, sagen wir mal, von unterschiedlichen Ebenen in der palästinensischen Gesellschaft was mitgekriegt habe. Und ich stelle eine ambivalente Situation fest. Das heißt, auf der einen Seite ist wirklich trotz der Frustration, die ja auch da ist, ne, auf der einen Seite ist wirklich der Wille dazu da, initiativ zu werden. Es gibt viele hoffnungsvolle Projekte, Überlegungen, es gibt auch eine ganze Menge Initiativen. Und es gibt auch auf der höheren Ebene jetzt zahlreiche Kommissionen, die wirklich ganz konkret daran arbeiten, ausgehend von dem Erbe, was die palästinensische Bevölkerung aus ihrer Geschichte und ihrem Leben unter israelischer Besatzung mitbekommen hat, von diesem Erbe her wirklich Neues aufzubauen.
Dabei hat sie unter anderem auch eine palästinensische Familie besucht.
Deren Sohn ist jetzt aus der Haft entlassen worden, nachdem er eben 6, 7 Jahre in Haft gewesen ist. Das war für die was sehr Positives. Auf der anderen Seite ist es so, dass zum Beispiel die Wasserversorgung immer noch genauso katastrophal ist wie vorher. Das heißt also, dass den Leuten einfach willkürlich das Wasser abgedreht wird und sie auch nie wissen, wann wieder Wasser läuft.
Wer dreht ihnen das Wasser?
Das ist die entsprechende israelischen Militärverwaltung her gesetzte Wasserbehörde.
Und gibt es da zum Beispiel, wenn wir das Beispiel schon mal gerade nehmen, Anstalten, dass das Problem zum Beispiel geändert wird?
Ja, es gibt ja unterschiedliche Kommissionen, die Friedensverhandlungen machen. Und einer der 4 zentralen Bereiche ist Wasser. Und da wird also diskutiert. Bisher ist in Abkommen nur festgelegt, dass die Bodenschätze unter die Kontrolle der Palästinenser gelangen sollen. Dass das akzeptiert ist, aber das Wasser ist ausdrücklich ausgenommen. Und das ist natürlich ein ganz konkreter Punkt, an dem Frustration entstehen kann.
Weil es da ein extremes Ungleichgewicht gibt, was den Wasserverbrauch und die Möglichkeiten, überhaupt an Wasser ranzukommen, angeht.
Ja, vielleicht ganz kurz dazu. Zunächst mal ist es so, dass während der Zeit der israelischen Besatzung alles, was mit Wasser zusammengehangen hat, geheime Sache war. Das heißt also, als Normalverbraucher oder auch als Vertreter von palästinensischen Bevölkerungsgruppen kam man da nicht dran. Die Militärregierung hat die Informationen nicht rausgegeben. Konsequenz ist natürlich, dass alle Informationen über zum Beispiel günstige Standorte von Brunnen, ja, dass die eben auf israelischer Seite vorhanden waren, auf palästinensischer Seite nicht. Und das hieß eben auch, dass für die israelischen jüdischen Siedlungen Brunnen an günstiger Stelle angelegt werden konnten. Und die Palästinenser da eben sehr viel weniger wussten und infolgedessen zum größten Teil von Zisternen abhängig waren. Plus, wenn eben Genehmigungen für Brunnen beantragt wurden, dann wurden die in der Regel für Trinkwasserbrunnen vielleicht noch gegeben, aber für landwirtschaftliches Wasser praktisch gar nicht. Und dadurch ist eine Situation entstanden, wo eben die jüdischen Siedlungen ein Vielfaches an Wasser verbrauchen von den im Vergleich zu den Palästinensern. Und dieses große Grundwasserreservoir, was vor allen Dingen unter der Westbank und noch etwas unter dem Staat Israel liegt, das ist vor allen Dingen von Staat Israel her ausgebeutet worden.
Was schlägt denn außer zum Beispiel der Freilassung von einem Teil der politischen Gefangenen noch positiv zu Buche?
Also ich denke, dass positiv zu Buche steht, dass es tatsächlich Bereitschaft gibt von israelischer Seite, wenn auch diese sogenannten gemeinsamen Kommissionen als Kontrolle empfunden werden, dass doch in diesen Kommissionen auch Leute sitzen, die wirklich versuchen, für die Palästinenser zu denken und da was auf die Beine zu stellen. Ein konkreten Bereich, der, denke ich, relativ weit gediehen ist, ist der Bereich Bildung. Es hat ja heute in der Zeitung gestanden, dass die Schulen in Ramallah den Palästinensern übergeben worden sind, obwohl Ramallah noch nicht zu den autonomen Gebieten gehört. Das ist auch etwas, was angestrebt werden sollte. Es war vereinbart worden, dass eben das Bildungssystem den Palästinensern schon übergeben wird, insgesamt auch bevor die Autonomie auf die ganze Westbank und den ganzen Gazastreifen ausgedehnt ist.
Sollen wir vielleicht bei dem Punkt mal bleiben? Bildungswesen, da hast du dich auch, glaube ich, genauer mit auseinandergesetzt, als du in der Westbank gewesen bist. Was würde das jetzt praktisch heißen, wenn ein Teil dieser Bildungsautonomie auch den Palästinensern zugesprochen wird?
Das wird vor allen Dingen erstmal Probleme ergeben, denn das Erbe, ich habe ja vorhin schon von Erbe gesprochen, das Erbe, was im Bereich Bildung jetzt da vorhanden ist, sieht folgendermaßen aus. Also erstens mal, die Schulen im Gazastreifen, die Schulen in der Westbank haben verschiedenen Curricula unterlegen. Das heißt, in der Westbank dem jordanischen Curriculum ursprünglich, im Gazastreifen dem ägyptischen. Und beide waren modifiziert durch Militärordren von israelischer Seite. Das heißt, eine Aufgabe, die zu leisten wäre, wäre Lehrpläne zu vereinheitlichen. Zweitens ist es so, dass es eben Regierungsschulen, staatliche Schulen gegeben hat, die vom israelischen Militär, von der Verwaltung unter deren Kontrolle standen. Es hat daneben die UN-Schulen gegeben von der UNRWA und es hat Privatschulen gegeben. Man muss also überlegen, wie das in Zukunft aussehen soll. Das sind jetzt so mehr organisatorische Dinge. Schwerwiegender noch ist eigentlich das Inhaltliche und das, was das Schüler-Lehrer-Verhältnis anbelangt. Zum Inhaltlichen vielleicht. Es war bisher so, insbesondere seit der Besatzung, dass eben in den Schulen palästinensische Geschichte, palästinensische Identität gestrichen war aus den Lehrplänen und das Arabisches nur in Richtung auf Islam. Also Islam durfte vorkommen, arabische Geschichte etwas, ja, aber eben palästinensische Identität überhaupt nicht. Das war so ein Ding. Und das Zweite war, dass eben auch die Lehrmethoden insofern ein großes Problem heute bedeuten, als früher sehr autoritär unterrichtet wurde, was auch der arabischen Gesellschaft, der traditionellen, entsprochen hat. Und dass die Kinder, die jetzt da in die Schule gehen, die Jugendlichen, dass deren Lebenserfahrungen während der Besatzung völlig andere sind. Ja, das heißt, da ist ein ganz großer Widerspruch zwischen einerseits der Erfahrung auf der Straße, beim Steinewerfen meinetwegen, im Widerstand, ja, dass man selbstständig sein muss, dass man unabhängig sein muss, dass man lernt, indem man etwas tut, dass man selbst Verantwortung übernimmt, dass man Risiken abschätzen lernen muss und dergleichen. Das sind ja Dinge, die eigentlich auf selbstständiges Lernen hinauslaufen. In der Schule ist es völlig anders. In der Schule wird erwartet, dass man Wissen aufnimmt und reproduziert und gehorcht.
Trotzdem war in der Zeit der Intifada die Schule auch eine Kernzelle für den Widerstand und sie sind auch deswegen häufig geschlossen gewesen.
Ja, das ist richtig. Es war so, dass die Schulen sehr frühzeitig geschlossen wurden, als klar wurde, dass in den Schulen eben auch einiges an demokratischem Denken und demokratischen Institutionen auch sich abgezeichnet hat. Die Schließungen waren eine Art von Bestrafung, die sehr hart kritisiert worden sind, nicht nur von palästinensischer Seite, sondern international als Kollektivstrafen. Und das Resultat war, dass zunächst mal versucht wurde, Unterricht auf andere Art und Weise zu machen. Das heißt, man hat versucht zu organisieren, kleine Lerngruppen in Privathäusern. Das hat ziemlich gut funktioniert, obwohl die Lehrer schon Probleme hatten, weil sie eben nicht daran gewöhnt waren, mit Materialien zu arbeiten. Sie waren gewöhnt, Dinge vorzutragen und die reproduzieren zu lassen. So war es schon relativ schwierig für so Leute, so Materialien zu entwickeln. Aber diese Art der Unterrichtsorganisation wurde dann vom israelischen Militär zerschlagen. Und indem eben erklärt wurde, und das wurde Militärorder, dass jegliche Form von Unterricht illegal sei.
Und wie soll das jetzt gemacht werden? Sollen jetzt zum Beispiel neue Lehrer ausgebildet werden oder können die Alten die Arbeit fortsetzen? Wer bezahlt die Lehrer? Ist das alles gelöst jetzt?
Ja, ich würde überhaupt gerne was zu den Lehrern sagen. Also zunächst mal ist es so gewesen, und das wird auch ein Problem sein, dass die Lehrer eigentlich zu gering qualifiziert waren. Das heißt also, vom Schulsystem her, es gibt in der palästinensischen, im Schulbereich, gibt es zunächst mal die sogenannte Grundschule, die geht von der 1. bis zur 6. Klasse. Dann gibt es so eine, die sagen Preparatory School, von der 7. bis zur 9. Und dann gibt es die Oberschule von der 10. bis zur 12. Und die Lehrer in den Grundschulen, die haben zum Teil das palästinensische Abitur gehabt und das war's. Ja, und dann gab es einige, die haben vielleicht auf so einem Lehrercollege eine Ausbildung gemacht oder auch nur eine abgebrochene Ausbildung gemacht. Und es waren sehr wenige nur, die auf der Universität waren und wirklich studiert haben. Es hat natürlich auch mit der Bildungssituation zu tun und der Bildungspolitik von Seiten Israels. Es hat aber auch damit zu tun, dass der Lehrerberuf ein sehr wenig angesehener Beruf gewesen ist in der palästinensischen Gesellschaft. Und das wiederum hängt damit zusammen, dass A, die Besoldung katastrophal war. Also wenn man sich überlegt, dass ein Lehrer etwa ein Drittel von dem verdient hat, was er gebraucht hätte, also nach den Durchschnittszahlen, ne? Um eine 4- bis 6-köpfige Familie ernähren zu können, dann ist klar, dass viele Lehrer noch andere Jobs angenommen haben. Und dann ist natürlich, wenn man einen Doppeljob hat, ist es sehr schwierig, noch überhaupt irgendwelche Energie, geschweige denn Kreativität im Unterricht aufzubringen. Und dazu kommt eben noch, dass die Lehrer also sehr viel Frustration erlebt haben, insbesondere in der Zeit der Intifada, weil sie eben diese alte Ausbildung hatten, ja, diese methodisch alte, antiquierte Ausbildung, die natürlich einen völligen Widerspruch gestanden hat zu dem, was die Jugendlichen dann gebraucht haben. Plus, es war für die Lehrer unglaublich schwierig, überhaupt noch Autoritätsperson zu sein, weil sie eben das, was ihnen bei den Jugendlichen Autorität verschafft hätte, nämlich Schulschließungen zu verhindern zum Beispiel, ja, oder tatsächlich ein alternatives System aufrechtzuerhalten, weil sie solche Dinge nicht tun konnten. Sie konnten ja nicht mal die Sicherheit der Kinder in der Schule garantieren, weil das Militär jederzeit in eine Schule reingehen konnte. Das heißt also, ja, es ist eine Dreifachbelastung von der Ausbildung her, von der Besoldung her und vom Lehrer- und Schülerverhältnis her.
Ja, wie wollen die das Problem oder die Probleme eigentlich jetzt angehen oder wie geht man das jetzt an? Ist das lösbar überhaupt?
Ich denke schon, dass es lösbar ist. Es wird lange dauern. Und das ist den Leuten da aber auch bewusst, den Verantwortlichen. Ich habe mich besonders befasst mit einem vorläufigen Entwurf für ein palästinensisches Bildungssystem von der Professorin Fasiha Nasru. Sie ist Pädagogikprofessorin an der Universität in Birzeit und ist auch Vorsitzende des Koordinierungskomitees, das die Arbeit der verschiedenen Ausschüsse im Bildungsbereich koordiniert.
Als Sache dazu oder als Erklärung dazu, diese Universität Birzeit ist wohl eines der Bildungszentren in den besetzten westjordanischen Gebieten, also in der Westbank.
Ja, es ist eine der 4 Universitäten. Und Birzeit war auch immer Zentrum des Widerstandes. Ich denke auch, dass es kein Zufall ist, dass jetzt gerade die Schulen in Ramallah den Palästinensern übergeben worden sind, weil eben die Birzeit-Universität gleich bei Ramallah liegt. Aber jetzt vielleicht zu dieser, zu dieser vorläufigen Vision
Konzeption
eines palästinensischen Bildungssystems. Ich habe sehr interessant gefunden, dass sozusagen die philosophische Grundlage oder auch politische Rahmenrichtlinie für diese Leute die Unabhängigkeitserklärung ist. Die Unabhängigkeitserklärung des Staates Palästina vom November 1988. Aus dieser Erklärung sind sowohl organisatorische als auch inhaltliche Aspekte des Bildungssystems abgeleitet worden. Beispielsweise Demokratie, beispielsweise das sich einbinden wollen in internationale Abkommen, Konventionen, die internationale Menschenrechtscharta etc. Also das finde ich sehr interessant und ich muss sagen, ich habe die Unabhängigkeitserklärung unter dem Aspekt noch gar nicht so gesehen gehabt und habe festgestellt, dass sie eine ganze Menge hergibt, wirklich. Das Zweite ist so die eine Wurzel jetzt, ne, für dieses Konzept. Die zweite Wurzel ist natürlich, gehört in den Bereich, ja, was für eine Pädagogik will man da verwirklichen. Und da sind eigentlich so 2 Dinge, die als Prinzip als Prinzip aufgenommen werden sollen. Das eine ist das, was wir kennen unter dem Stichwort Befreiungspädagogik, Paulo Freire. Das heißt, dass man versucht, die Bedürfnisse der Bevölkerung und die Bedürfnisse, die aus dem Alltag resultieren, in die Lehrpläne mit reinzunehmen. Das kann man zum Beispiel daran sehen, dass in den Schulen ganz ausdrücklich, in den Oberschulen, dann 10. bis 12. Klasse, ganz ausdrücklich unterrichtet werden soll, Familienleben und Erziehung. Ich denke, dass das wirklich wichtig ist, weil in den letzten Jahren während der Intifada ja die Familien große Schwierigkeiten hatten, wirklich zusammenzuhalten und die Jugendlichen eben so viel auf der Straße waren, dass wirklich so eine Verrohung eingetreten ist und dass es wirklich wichtig ist, über solche Dinge dann auch zu sprechen und sowas zu lernen.
Wobei man bei Familie jetzt ja vielleicht denken könnte, das könnte so die traditionelle Familie auch wiederum sein, die dann dort wieder zuvorderst gestellt wird.
Ich denke, dass die Palästinenser eine völlige Auflösung ihrer traditionellen Familienstrukturen gar nicht wollen. Dass sie natürlich eine Fortentwicklung wollen Und was sie auch wollen, das ist eindeutig, das ist sowohl ganz ausführlich auch drin in dem vorläufigen Grundgesetz, was sie entwickelt haben, als auch eben in dieser Konzeption, dieser Bildungskonzeption, nämlich Gleichberechtigung und gleiche Chancen für Mädchen und Jungen, beziehungsweise Männer und Frauen. Jetzt aber weiter zu dieser Herangehensweise. Also das eine, habe ich gesagt, ist der Bezug auf die Befreiungspädagogik von Paulo Freire. Und das zweite ist auch ein Stichwort, was wir kennen und was bei uns im Schulbereich jetzt überhaupt erst versucht wird einzuführen, nämlich projektorientierter Unterricht. Die Palästinenser haben die Erfahrung gemacht, dass das, was man lernen muss und was sie auch auf der Straße gelernt haben, ist, Probleme umfassend anzugehen. Das heißt also nicht nur eben vom Wissen her oder so, sondern im praktischen Bezug zum Alltag, zur eigenen Gesellschaft. Und das ist etwas, was man versuchen will, ganz stark einzubeziehen. Ich sage jetzt vielleicht ein Beispiel. In der Grundschule zum Beispiel soll verbunden werden Religion, Ethik, sowas wie Gemeinschaftskunde, ja, es soll verbunden werden. Oder die Geografie soll mit der Landwirtschaft verbunden werden, ja. Und auch die Mathematik soll sehr starken Bezug haben zum Alltag. Das heißt, dass auch eben berufliches und wirtschaftswissenschaftliches eine Rolle spielen soll.
Also die zwischen Theorie und Praxis nicht so ein breites Missverhältnis existiert.
Ja, genau, genau. Und dazu gehört, dass man eben sagt, gut, man muss verschiedene Fächer miteinander vernetzen, also fächerübergreifenden Unterricht machen, wirklich Tage auch machen, in denen dann Projekte laufen können und nicht so eine Einbindung nur in einzelne Stunden stattfindet. Und was auch sehr wichtig ist, ist das Lernen durch Tun. Ja, also auch diese Verknüpfung Theorie und Praxis, Wissen lernen und gleichzeitig das Anwenden.
Bis hierher die Grundkonzeption dargestellt, die das neue Bildungswesen in den palästinensischen Gebieten umfassen soll. Einzelne Beispiele, wie es zum Beispiel in der Sonderpädagogik oder Analphabetenrate aussieht, das hat heute in diesem Gespräch nicht genügend Platz. Wir werden dieses Gespräch fortsetzen am kommenden Mittwoch im Info zwischen 18 und 19 Uhr.